Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag 2004, kurz nach 9 Uhr morgens. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Ben Flegel ist mit seinen Großeltern im Urlaub im Norden von Khao Lak in Thailand. Er ist damals 15 Jahre alt.
Mit meinen Großeltern konnte ich einfach die Ferne erkunden. Mit 11 waren wir in Tunesien. Als ich 13 war, waren wir in der Dominikanischen Republik. Und dann eben mit 15 in Thailand. Und das war dann die letzte Reise.
Die drei machen sich nach dem Frühstück auf den Weg an den Strand. Sie sind gerade am Wasser angekommen, da bemerkt Ben, dass er sein Handtuch vergessen hat. Der 15-Jährige läuft allein zurück zum Hotel. Die tödliche Welle sieht er da schon am Horizont.
Und auch andere Leute haben das gesehen. Aber das, was wir gesehen haben, war in weiter, weiter Ferne am Horizont einfach eine Art vertikale Bewegung, als würde die Schaumschicht der Front der Welle immer so hoch und runter pendeln.
Niemand wusste, was ein Tsunami ist. Statt wegzulaufen, gehen Einheimische und Touristen daher neugierig Richtung Wasser, nehmen ihre Kameras, um das außergewöhnliche Ereignis festzuhalten.
Wir sollten, glaube ich, echt weg hier. Was ist das?
Etwa 230.000 Menschen kommen ums Leben. 1,7 Millionen verlieren ihr Zuhause. Das Verhängnisvolle, es gab damals noch kein Tsunami-Frühwarnsystem im Indischen Ozean.
Alle haben plötzlich angefangen zu schreien und sind gerannt. Und ich wusste aber gar nicht warum und bin dann aber einfach auch losgerannt und auf mein Bungalow zu. Und in dem Moment, wo ich aber die Tür zuschmeiße, in dem Moment ist die Welle durch die Frontscheibe bereits eingedrungen, hat mich bereits erreicht, an die hintere Wand geschmissen und habe in dem Moment wirklich gedacht, okay, das ist der letzte Moment meines Lebens.
Der Thailänder Naronrit Pomgeo ist damals 21 Jahre alt. Gegen 9 Uhr serviert er Urlaubern Tee und Kaffee im Frühstücksraum.
Als das Wasser auf einmal verschwand, bin ich zum Meer gelaufen, um mir das anzuschauen. Ich habe ganz viele Fische gesehen, auch einen Rochen, und sagte zu meinem Chef, dass wir den Fisch schnell einsammeln sollten.
Touristen, die gerade noch in den Wellen schwammen, stehen auf einmal auf dem Trockenen. Doch auch hier, fast niemand rennt weg. Die Menschen können das Warnzeichen damals nicht deuten. Weit draußen auf dem Meer sieht Naronrit Pomgeo eine dunkle Wand. Weil er einen Sturm fürchtet, räumt er am Strand die Sonnenschirme und Liegen weg. Sonst macht er sich keine Sorgen. Sollte die Welle den Strand treffen, er könne ja schwimmen. Als er den letzten Sonnenschirm wegräumt, erreichen erste kleine Wellen den Strand. Doch statt zurückzuweichen, drückt sich das Wasser weiter ins Land, steigt und steigt immer weiter. Er bekommt Panik.
Ich bin um mein Leben gerannt, so schnell ich konnte. Aber schon nach 20 Metern hat das Wasser mich erreicht. Es stand bis zu meiner Brust, zog und drückte mich unter Wasser. Ich konnte nicht schwimmen. Der Strom war viel zu stark. Das Wasser hat mich direkt gegen einen Baumstamm gespült. Ich habe ihn gegriffen und bin aus dem Wasser hochgeklettert. Es war ein Tamarindenbaum.
Hose und Schuhe hat das Wasser ihm ausgezogen. Oben in der Baumkrone sitzen schon 6 weitere Menschen. Das Wasser ist, so schätzt er, inzwischen 8 Meter hoch. Das Wasser steigt und sinkt mehrere Male. Er verharrt oben auf dem Baum. Um ihn herum treiben Möbel, Sonnenliegen, Äste, Menschen.
Ausländer, Thailänder und Müll sind vorbeigeschwommen. Eine Person, die sich an einem Gastank festgehalten hat, hat uns um Hilfe gebeten. Aber wir hatten kein Seil, um der Person zu helfen. Wir standen alle unter Schock. Auch ein westlicher Tourist auf einer Matratze trieb an uns vorbei.
Für Naronrit Pomgeo ist der Baum die Rettung. Seine Nichte und sein Schwager werden den Tag nicht überleben. Nur ein paar Kilometer nördlich von dem Hotel in Khao Lak kann sich der 15-jährige Ben Flegel aus seinem überfluteten Zimmer befreien. Später erfährt er, von 750 Menschen im Hotel, Gästen und Mitarbeitenden, haben nur etwa 50 überlebt. Er verletzt sich schwer am Knie und am rechten Fuß, verliert viel Blut. Die kleine Gruppe Überlebender tut sich zusammen, zieht los ins Landesinnere.
Also nach 200, 300 Meter hinterm Hotel bin ich dann zusammengebrochen, weil mich auch keiner stützen konnte oder so. Man muss sich vorstellen, dass da einen halben Meter hoch das Wasser ja noch stand und dass viel Matsch da war. Also gehen ist auch nicht leicht.
Er kämpft sich allein weiter durch. Die Krankenhäuser in Khao Lak und Phuket sind überlastet. Das erste Krankenhaus weist ihn ab. Im zweiten vergeht viel Zeit, bis seine Wunden genäht werden.
Also ich lag auf dem Boden, habe mir dann mein Krankenhausleibchen um den Mund gebunden, sodass da auch ein Knoten war, habe da ganz fest zugebissen, mich dann mit den Händen an allen möglichen festgehalten, was wirklich fest war. Und dann hat mich ein junges thailändisches Mädchen mit so einer U-Nadel einfach bei vollem Bewusstsein zusammengeflickt, ohne irgendwas zu reinigen.
Erst im dritten Krankenhaus in der Hauptstadt Bangkok werden seine tiefen Wunden am Fuß und Knie ordentlich versorgt. Er kann seine Mutter anrufen, seinen besten Freund. Seine Verletzungen sind heute gut verheilt. Er hat Sportabitur gemacht. Das Erlebte habe ihn gestärkt.
Also auf eine Art klingt es paradox, aber es hat mich sehr gestärkt, weil ich habe mich wirklich sehr bewusst entschieden zu leben.
Der Tod seiner Großeltern, ein Schmerz, der nicht vergeht. Auch der erste Urlaub am Meer war schwer.
Also da habe ich gemerkt, okay, wow, jetzt das Geräusch des Meeres. Und zu wissen, also wenn man einmal gehört hat, wie so ein Meer einen Wald einreißt und einen Fluss und Erde und Häuser zerstört, das ist schon sehr laut.
Er ist mehrmals an den Ort der Katastrophe zurückgekehrt, hat an Gedenktagen teilgenommen.
Für mich ist es in Khao Lak überall sichtbar. Ich sehe die Welle. Auch all die gestorbenen Menschen dort, ich kann die fast fühlen. Und das ist was, was für mich diesen Ort immer begleiten wird. Also zumindest mal ist es eine interessante Erfahrung, dann einfach so diese Familien in einem ganz regulären Beachurlaub zu sehen, Strandurlaub. Weil das wird es für mich dort nie sein.
Im Tsunami-Museum in Khao Lak können Besucher sehen, was für eine Verwüstung der Tsunami vor 20 Jahren hinterlassen hat. Das Museum steht 2 Kilometer im Landesinneren. Bis hierhin kam das Wasser. Vor dem Museum liegen 2 Meter hohe Fischerboote. Die Wellen haben sie damals hierher, mitten ins Dorf gespült.
Fast 400 Boote wurden zerstört, kleine und große, einfach von den Wellen mitgerissen. 80% der Häuser waren zerstört. Heute haben wir alles wieder aufgebaut.
Die Erde erzitterte damals in der Region des Pazifischen Feuerrings, der seismisch aktivsten Zone der Erde. Eine Erdplatte im Indischen Ozean bricht auf einer Länge von rund 1300 Kilometern, entlädt unter Wasser ihre Energie. Der bisher verheerendste Tsunami der Geschichte rast unter Wasser los, mit der Geschwindigkeit eines Düsenjets auf die Küsten von 14 Ländern zu. Das Museum zeigt in einem Video, wie man sich retten würde. 3 Kilometer soll man weg vom Wasser und bestenfalls auf ein 30 Meter hohes Gebäude. Die Kinder in der Umgebung lernen heute, hier im Museum, aber auch bei jährlichen Übungen, was sie tun müssen, wenn eine Tsunami-Warnung kommt. Etwa sich auf den hohen Turm am Strand retten.
Ein Zug auf der Strecke von Sri Lankas Hauptstadt Colombo Richtung Süden. An dieser Stelle beim Dorf Peralia gibt es nur ein einziges Gleis. Es führt durch endlose Palmwälder. Eine Traumstrecke eigentlich. Richtung Westen in Sichtweite das Meer. An der anderen Seite geht das flache Land über in sanfte Hügel. An der Strecke steht ein Bahnsignal. Es trägt die Zahl 582.
Disaster Management Center, look after last time, but...
Kamani de Silva wohnt hier in der Nähe, Richtung Strand, schon seit langem. An den Tag im Jahr 2004 kann sie sich noch gut erinnern. 29 war sie damals. Das Wasser hatte sich auch hier plötzlich zurückgezogen. Junge Leute aus dem Dorf und einige Touristen seien neugierig zum Strand gelaufen. Doch sie und ihr Mann bekamen es mit der Angst zu tun. Und deshalb rannten sie nun landeinwärts, dorthin, wo das Gelände langsam ansteigt. Nur 200 Meter vom Haus entfernt die Bahnstrecke.
Der Expresszug fuhr hier vorbei wie jeden Tag. Als wir über die Gleise Richtung Hügel sind, war er noch etwas weiter weg. Aber es waren so viele Menschen vom Strand Richtung Bahnstrecke gelaufen. Der Lokführer hat das sicher auch gesehen. Er hätte noch 5 Kilometer fahren müssen zum nächsten Bahnhof und nicht hier den Zug stoppen sollen, mitten auf der Strecke. Aber dann hat er doch angehalten, weil so viele Menschen an den Gleisen waren. Da dachte er wohl, stehen bleiben zu müssen.
Samudra Devi, Königin des Meeres, hieß dieser Zug, in dem zu diesem Zeitpunkt weit über 1000 Passagiere waren. Offenbar hatte der Lokführer jedoch nicht aus freien Stücken gehalten, wie Kamani sich erinnert. Das Haltesignal mit der Zahl 582 hatte auf Rot gestanden. Warum das so war, weiß man bis heute nicht. Denn die Strecke Richtung Süden war in diesem Moment frei gewesen.
After stop the train, this area, so many people thought train is strong and heavy.
Der Zug hatte also angehalten und viele der Menschen dachten, diese Eisenbahnwaggons haben ja so ein großes Gewicht und sind deshalb sicher. Das ist ja nachvollziehbar. Eisen ist stärker als Wasser. Viele Familien haben sich dann in den Zug gerettet, der aus Colombo hier in den Süden gefahren war und der sowieso schon voll besetzt war. Ja, und schließlich kam die zweite Welle.
Der ersten Welle hatte der Zug noch standgehalten, doch die zweite war höher. 8 Meter etwa, an einigen Stellen bis zu 15. Niedriger als in Indonesien oder Thailand, aber dennoch hoch genug, um schwerste Zerstörungen anzurichten. Die Königin des Meeres, dieser Zug voller Menschen, war ihr nahezu wehrlos ausgeliefert. Er wurde mit voller Wucht getroffen. Die Passagiere wurden herausgeschleudert, erschlagen, viele ertranken.
Niemand weiß, wie viele Leute genau im Zug starben. Einige Dorfbewohner sagen, es waren über 1500. Genau weiß es niemand, wie viele starben und wie viele überlebten.
Die Zahlen sind tatsächlich stark schwankend. Weit über 1000 waren es auf jeden Fall. Es gibt Schätzungen bis zu 2000. Auch weil man nicht weiß, wie viele auf der Strecke zugestiegen sind und wie viele sich beim letzten Halt in den Zug zunächst gerettet hatten. Man nimmt jedoch an, diese vom Tsunami ausgelöste Katastrophe in der Katastrophe war das schwerste Zugunglück aller Zeiten. Heute, 20 Jahre später, fahren hier längst wieder die Züge. Die Strecke war damals innerhalb von knapp 2 Monaten schon wieder freigeräumt worden. Ein Prestigeprojekt der Regierung von Sri Lanka, ermöglicht durch die vielen Millionen Dollar, die in den Wochen nach dem Tsunami gespendet wurden. Nie zuvor und niemals danach spendeten die Deutschen so viel Geld. Geld für die Opfer, die Überlebenden, für das, was sie am dringendsten brauchten. Nahrungsmittel, Decken, Zelte, sauberes Wasser, Hygieneartikel. Aber dann auch für den Wiederaufbau. 670 Millionen Euro alleine an privaten Spenden kamen aus Deutschland. Weltweit war es eine zweistellige Milliardensumme, die zusammenkam von Privatleuten, Regierungen und internationalen Finanzinstituten. Die unmittelbar betroffenen Regionen in Sri Lanka beispielsweise hätten mehr bekommen, als sinnvoll vor Ort eingesetzt werden konnte, sagte im Jahr 2005 Stefan Kühne-Helmessen, damals Einsatzleiter des Deutschen Roten Kreuzes.
Für die Küste ist es zu viel Geld. Das Rote Kreuz wird auch im ganzen Land aktiv werden und nicht nur allein an der Küste. Ab nächsten Jahres wird dann auch im Landesinneren Unterstützung geleistet für Krankenhäuser, für Katastrophenvorsorge und dergleichen.
In den darauffolgenden Jahren häuften sich die Berichte über Korruption, über Spenden, die missbraucht wurden. Der Wiederaufbau ging eher schleppend voran. Nach Schätzungen von Transparency könnten 20% der Spenden zweckentfremdet oder gar unterschlagen worden sein. Nicht nur auf Sri Lanka, sondern auch in den anderen betroffenen Staaten. Genaue Zahlen gibt es keine, die Regierungen geben sich bedeckt. Heute, 20 Jahre später, ist der Wiederaufbau weitgehend abgeschlossen. Ein Schatten aber bleibt, eben weil Spendenmillionen nicht nur für das ausgegeben wurden, für was sie gedacht waren.
Rizki Supia bereitet gerade das Frühstück vor, als ihr Haus wackelt. Ein Beben, begleitet von einem tiefen Grummeln. Kurz darauf hört sie die Nachbarn auf der Straße. Lauf, rufen sie ihr zu. Worauf wartest du noch?
Ich stand also hier. Von dort kam das Wasser. So hohes Wasser, dass jeder versuchte, auf die Hauptstraße zu kommen. Wenn man in die falsche Richtung lief, dann war man verloren.
Jadi semua yang dari sana lari, semua yang dari sana juga lari, larinya ke arah sana semua.
Während am zweiten Weihnachtstag schon zahlreiche Bilder aus Thailand um die Welt gehen, ist kaum jemandem bewusst, in welchem Ausmaß Indonesien und besonders die Provinz Aceh vom Tsunami getroffen wurde. Das Epizentrum des Erdbebens lag nur rund 85 Kilometer von Rizky Sophias Haus entfernt, vor der Küste von Sumatra, einer großen Insel im Westen Indonesiens. Das Beben löste eine 30 Meter hohe Welle aus. Sie riss alles mit sich, schob Schiffe bis zu 5 Kilometer ins Landesinnere. Noch heute liegt eins mitten in der Stadt Bandar Aceh. Heute, 20 Jahre danach, ist Bandar Aceh eine lebhafte Stadt. Die Häuser neu gebaut nach der Katastrophe. Die Region ist konservativ-muslimisch, die Frauen auf der Straße müssen Hijab tragen. Damals war die Moschee eins der wenigen Gebäude, das nicht weggerissen wurde. Der gewalttätige Konflikt, der vor dem Tsunami die Menschen hier in Angst versetzte, wurde mit internationaler Unterstützung befriedet. Tankred Stöbe war als Helfer für Ärzte ohne Grenzen vor Ort. Die Bilder vom Anflug auf die Insel haben sich eingebrannt bei ihm.
Dieser Anblick aus dem Flugzeug, das werde ich schon nie vergessen, diese unglaublichen Verwüstungen, wie da einfach ganze Küstenbereiche wegrasiert waren. Da war alles weg, das war nur noch braun. Andere Landstriche waren vollkommen unter Wasser gesetzt. Das waren Sumpflandschaften, die vorher normale Lebensräume waren von Menschen. Ja, und dann nach der Landung waren die ersten Eindrücke, dass ich da zu unseren Projekten gekommen bin und an Massengräbern, wo mit Bulldozern die Massengräber zugeschoben wurden.
Der Arzt hat unter anderem ein Krankenhaus mit aufgebaut und sich auch um die mentale Gesundheit der vielen traumatisierten Opfer gekümmert. Er ist ein Jahr später wiedergekommen nach Aceh und beschreibt eine rasante, positive Entwicklung.
Ein Jahr später konnte ich sehen, wie viel lebensfroher, wie viel positiver, optimistischer sie waren als unmittelbar nach dem Tsunami. Aber eben auch zu sehen, die Region Aceh ist befriedet, die Menschen können dort sicher leben. Es ist dort kein Konflikt mehr, wo zwei Parteien sich wirklich jeden Tag Opfer zufügen. Also da gab es jeden Tag Tote durch diesen Bürgerkrieg. Das war schon Genugtuung, rechtfertigt natürlich nichts, was da an erlittenem Leid war. Aber dass es doch für manche einen positiven Ausweg gab, das war sehr schön zu erleben.
Dass die Menschen in der Region heute auch besser geschützt sind vor Naturkatastrophen, das liegt unter anderem an Jörn Lauterjung vom Deutschen Geoforschungsinstitut in Potsdam.
Wir haben am zweiten Weihnachtstag 2004, wie viele Leute auf der Welt, vor dem Fernseher gesessen und haben uns über die Bilder erschreckt, die uns aus Südostasien erreicht haben. Und haben dann im Institut überlegt, was wir machen können. Und die erste Idee war, weil das aus den Bildern klar wurde, dass ein Frühwarnsystem im Indischen Ozean fehlte.
Sie entwickeln das Tsunami-Frühwarnsystem für Indonesien, mitfinanziert von der Bundesregierung. 600 Seismographen wurden mittlerweile an den Küsten montiert. Wenn die Erde nun bebt, lösen sie eine Alarmkette aus. Dieser erste Schritt sei wichtig, erklärt Jörn Lauterjung, aber der Erfolg des Frühwarnsystems hänge an einem weiteren.
Der zweite, aber wesentlich wichtigere Faktor ist, dass die betroffene, gefährdete Bevölkerung schnell und richtig auf solche Warnmeldungen reagiert und genau weiß, was sie zu tun hat, um dann die entsprechenden Evakuierungen oder sonstigen Schutzmaßnahmen zu treffen.
Dann sollten sofort auch die Schulen eine Tsunami-Warnung erhalten, um in kürzester Zeit reagieren zu können. An einer Grundschule in Bandar Aceh proben sie regelmäßig diesen Ernstfall. Die Schülerinnen und Schüler müssen wie bei einem Feueralarm die Klasse verlassen, aber es geht nicht runter auf den Schulhof, sondern rauf aufs Dach. Die UNESCO führt diese Katastrophenübungen in indonesischen Küstenorten durch. Schulleiterin Litawati hat den Tsunami selbst erlebt. Ihre Schülerinnen und Schüler kennen ihn nur aus Erzählungen.
Diese Simulation ist sehr wichtig. Aceh ist ein Katastrophengebiet, wenn man an den Tsunami vor 20 Jahren denkt. Viele der Kinder hier wachsen auf ohne ein Verständnis für diese Naturkatastrophe. Wir bringen ihnen hier heute bei, was sie wissen müssen, falls so etwas in unserer Stadt passiert.
Die Kinder waren damals auch der überlebenden Rizky Sophia besonders wichtig. Sie engagiert sich direkt nach der Katastrophe in einem Waisenhaus. Kümmert sich um 30 Kinder, die ihre Eltern durch den Tsunami verloren haben. Mit einigen hat sie bis heute Kontakt. Am Anfang hat es sie Überwindung gekostet, mit ihnen auch ans Meer zu gehen. Ihr Dorf ist heute wieder aufgebaut, die Küste mit dicken Steinen befestigt. Rizki Sopia hat sich mittlerweile mit dem Ozean versöhnt. Sie fühlt sich sicher hier in Aceh.
Auch auf Sri Lanka erreichten die Warnungen die Menschen damals nicht rechtzeitig. Die Meldeketten waren lückenhaft. Wertvolle Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen, verging ungenutzt.
Attention, please. A strong earthquake has occurred. A possibility of a tsunami exists. Wait for further instructions.
Es sind Durchsagen wie diese, die auf Sri Lanka inzwischen warnen sollen. Über 70 mit Lautsprechern versehene Warntürme stehen in den gefährdeten Küstenregionen des Inselstaates. Mit ihrem Aufbau war bereits im Jahr nach dem Tsunami begonnen worden. Doch es ist ein System, das längst in die Jahre gekommen ist. Kamani de Silva aus dem Küstendorf Peralia weiß das, denn ganz in der Nähe steht so ein Turm.
This many towers doesn't work. My area also.
Viele dieser Türme funktionieren nicht mehr, auch der in der Nähe. Wir haben von den Betreibern gehört, die Regierung hätte keine Mittel mehr dafür.
Last time we heard government, they had no funds.
Colombo, die Hauptstadt Sri Lankas, in der Zentrale des nationalen Katastrophenschutzes. Dutzende Bildschirme, einige mit Landkarten des Indopazifiks. Wetter, Erdbeben, Schiffsverkehr, andere mit internationalen Nachrichtensendern. Hier habe man nun rund um die Uhr die Gefahren im Blick, sagt Udaya Herat, Chef der Behörde. Und wenn etwas passiere, dann schlage man von hier aus Alarm.
There are different kind of methodologies through SMS,
es gibt verschiedene Methoden, SMS, lokale Netzwerke und über Medien. Es gibt verschiedene Kommunikationswege, um Frühwarnungen bis zur letzten Meile und zum letzten Mann zu verbreiten. Das Konzept ist Frühwarnung für alle.
Wichtig ist aber eben, dass Länder wie Sri Lanka rechtzeitig zuverlässige Informationen über mögliche Tsunamis bekommen, etwa durch Seismometer, GPS-Systeme und Bojen im Meer. Alles hochempfindliche Messgeräte, die die Stärke von Erdbeben und die Höhe von Wellen zuverlässig erkennen können. Das Problem 2004 war, dass einzelne Frühwarnzentren, etwa auf Hawaii, diese Daten zwar hatten, aber dass die Warnungen die zuständigen Behörden in den betroffenen Ländern nicht rechtzeitig erreichten und erst gar nicht die Menschen in den gefährdeten Gebieten. Inzwischen wurde auch in Indonesien und Thailand ein effizientes Frühwarnsystem aufgebaut mit deutscher Beteiligung. Jörn Lauterjung, Erdbebenexperte vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam.
Das Frühwarnsystem, das im Indischen Ozean aufgebaut worden ist, wird solch eine Katastrophe, wie sie im Dezember 2004 stattgefunden hat, sicherlich unwahrscheinlicher machen. Wir haben sehr viele Instrumente in Indonesien rund um den Indischen Ozean aufgebaut, gerade auch mit den lokalen Bevölkerungen. Trainingsmaßnahmen, es werden regelmäßige Tsunami-Drills, Tsunami-Übungen durchgeführt.
Gerade für die Menschen in Indonesien seien die Vorwarnzeiten zwar immer noch knapp. 20 bis 30 Minuten dauere es, bis ein von einem Erdbeben ausgelöster Tsunami die Küste treffe. Dennoch könne man damit rechnen, dass sich die Bevölkerung heute rechtzeitig in Sicherheit bringen könne.
Wofür das auf jeden Fall richtig ist, ist Thailand oder Sri Lanka oder Indien, wo die Tsunami-Laufzeiten 2 Stunden oder sogar noch länger sind. Dort ist genügend Zeit, dass nach einer Meldung, die nach etwa 5 bis 10 Minuten erfolgt, dass dort die Evakuierungsmaßnahmen erfolgreich sind. Also insofern wird so eine Katastrophe, wie sie 2004 war, nicht wieder passieren.